Willkommen zu Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion. Spannende Gäste und interessante Geschichten rund um den Sport im Oldenburger Münsterland.
Einfach schnell informiert mit der E-Paper-App der Münsterländischen Tageszeitung und der Oldenburgischen Volkszeitung. Genießen Sie den hervorragenden Lesekomfort. Lassen Sie sich Artikel einfach vorlesen oder lösen Sie täglich knifflige Sudokus und Kreuzworträtsel. Die zukunftsweisende E-Paper-App der OM Medien. Jetzt unter Mein OM Online oder in Ihrem App oder Play Store.
Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe der Auszeit, dem Sportpodcast von OM Medien. Mein Name ist Till Bettenstedt, ich bin Sportredakteur und freue mich sehr darüber, dass unsere Einladung diesmal der Trainer des Fußball-Landesligisten SV Bebern, Wolfgang Schütte, gefolgt ist. Wolfgang Schütte ist 68 Jahre alt, pensionierter Kriminalhauptkommissar und lebt mit seiner Frau im westfälischen Rheine. Hier in der nordwestdeutschen Fußballszene hat er seit vielen Jahren einen glänzenden Namen und so einiges erlebt. Bereits seit 42 Jahren ist der A-Lizenzinhaber im Trainergeschäft tätig. Der SV Bebern, den er Mitte März übernahm, ist sein 14. Verein, bei dem er als Coach arbeitet. Hier im Podcast erzählt Wolfgang Schütte unter anderem, warum sein Auto im Laufe der Jahre oft auch sein Büro war, was ihn mit dem Fußball-Weltenbummler Ernst Mittendorp verbindet und welche Ziele er mit dem SV Bebern hat. Moin, Herr Schütte. Schön, dass Sie kurz vor dem Start der neuen Saison zu uns ins neue Verlagsgebäude im Emstecker Ecopark gekommen sind.
Sehr gerne.
Ja, dass Fußball Ihre große Leidenschaft ist, das hört man ja schon daran, dass Sie viel unterwegs waren in der Szene, schon viele Vereine hatten. Muss ich doch mal fragen, ist Autofahren auch so ein kleines Hobby von Ihnen?
Eigentlich nicht, aber das bringt es zwangsläufig mit sich. Also wenn man unterwegs ist und auch in den Spielklassen trainiert, wo ich trainiert habe, dann ist es damit verbunden, dass man Kilometer abreißt. Und das geht eben auch ohne Auto nicht. Demzufolge gehört das zueinander.
Ja, ich frage natürlich auch deshalb, weil gerade jetzt im Moment die Fahrten nach Bebern schon lange sind. Ich habe mal geschaut, so 100 Kilometer einfache Fahrt. Da kommt ja wirklich einiges zusammen in der Woche. Wie vertreiben Sie sich denn da so Ihre Zeit im Auto?
Nein, ich mache es ein bisschen anders. Also ich fahre nicht über die Autobahn, die 100 Kilometer, denn da ist es mir zu gefährlich, dass irgendwie ein Stau ist, ein Unfall ist und dann würde ich das Training verpassen, beziehungsweise nicht zeitig kommen. Demzufolge fahre ich über Land, genieße die grüne Welt zunächst im Münsterland und dann hier im Niedersächsischen und bin eben 76 Kilometer unterwegs und da ist das Auto eben mittlerweile auch Büro in der Form, dass man telefonieren kann mit Anlage und so weiter und so fort. Also die Zeit ist mir nicht zu lang.
Damals, als Sie in der Hofe trainiert haben, da waren Sie ja noch ein bisschen länger unterwegs. Ne? Da haben Sie, glaube ich, sogar mal durchgerechnet, was da so in diesen drei Spielzeiten zusammengekommen ist. Ne?
Ja, das sind innerhalb von drei Jahren 230.000 Kilometer gewesen. Denn die Fahrt von Rheine nach Ihofe betrug, ich glaube, 128. Dann war es so, dass wir damals auch in die eingleisige Oberliga gegangen sind mit Ihofe. Das bedeutete, dass man Fahrten hatte bis nach Göttingen oder Wolfsburg oder in den Südharz. Und da ich jemand bin, der nach Möglichkeit auch den Gegner beobachtet, das bedeutet selbst beobachtet und damals gab es auch die Laptop-Möglichkeit noch nicht, bin ich schon das eine oder andere Mal zusätzlich gefahren und ich sage mal, irgendwie nach Hannover waren knapp zwei Stunden, da bin ich dann um 13 Uhr los, wenn um 15 Uhr irgendwo ein Spiel war, das Spiel angeschaut und dann wieder zurück. Das waren dann auch ruckzuck 450 Kilometer. Also da ist schon einiges zusammengekommen, aber immer verbunden mit dem, was ich für erforderlich hielt.
Ja, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, dass Sie seit 42 Jahren jetzt schon Trainer sind. Sie sind aber wahrscheinlich auch nicht als Coach zur Welt gekommen, sondern haben wie wir alle irgendwann mal Fußball gespielt. Wie ging das denn bei Ihnen los?
Also angefangen habe ich beim SOS 099 Kirchen, die spielen heute in der Westfalenliga. Da habe ich also meine Schüler- und Jugendzeit verbracht. Hatte vielleicht auch damit zu tun, dass ich so intensiv erlebt habe, dass mein Elternhaus 200 Meter vom Sportplatz entfernt war. Also nach der Schule haben wir jeden Tag gekickt. Da gab es nichts anderes und insofern war ich ganz intensiv mit dem Fußball verbunden und dann habe ich immer so ein Lächeln in den Augen und auf den Lippen, wenn ich heute sehe, was mein Enkel macht. Der ist genauso strukturiert und der bolzt auch jeden Tag. Also insofern wird das wahrscheinlich auch mal ein.
Okay. Ja, und dann mit 26 Jahren wurden Sie dann schon zum Spielertrainer. Wie kam es dazu und bei welchem Verein war das denn?
Also das war aus dem Grunde der Fall. Ich habe vorne angefangen, also habe im Sturm gespielt, dann ging es weiter rückwärts über die Zehen, dann ganz nach hinten. Aber zu der Zeit, als ich Spielertrainer wurde, war ich auf der 9 oder 10 und man hatte mich dann beobachtet seitens des FC 27 Schapen und hat dann erkannt wohl, okay, das ist einer, der uns weiterhelfen kann. Somit bin ich dann bereits mit 26 als Spielertrainer eingestiegen. Höherklassig konnte ich dann auch nicht mehr spielen, weil das hatte mit dem Studium bei der Polizei zu tun. Das hatte auch dann mit meinem Beruf zu tun. Und insofern ging das dann mit dem FC 27 Schapen. Das war so meine erste Station, das stimmt.
Und auch direkt Feuer gefangen, so hat das Trainergehen schon vorher in ihn gesteckt, auch als Spieler noch Anfang der...
Ja, das ist so. Also ich habe schon als Jugendlicher, ich weiß nicht, da war ich 14 oder 15, habe ich einen F-Schein gemacht. Da waren vielleicht in dieser 20er-Gruppe zwei, drei, in meinem Alter alles andere waren ältere Trainer. Und da habe ich schon gemerkt, dass mir das liegt, dass das was für mich ist. Und ich habe auch direkt während meiner ersten Zeit da beim FC 27 Schapen meine B-Lizenz gemacht. Und kurz darauf auch direkt beim SC Schöppingen, das war der zweite Verein, meine A-Lizenz. Also das ist alles sehr schnell gegangen.
Ja, es würde natürlich zu lange dauern, wenn wir jetzt über jede Ihrer Stationen sprechen würden. Deswegen konzentrieren wir uns auf so drei, vier Clubs, wo es vielleicht auch mehr besonders spannend war oder auch wo Sie sehr hoch trainiert haben. Sie kamen ja dann auch schnell zum VfB Rheine, ne?
Ja, also die ersten Erlebnisse auf höherer Ebene waren tatsächlich beim ASC Schöppingen, wo ich Spielertrainer bei der zweiten war und eben auch im Co-Trainerbereich bei der ersten mitgearbeitet habe. Das war damals auch mit damit verbundene Aufstiegsrunde zweite Bundesliga. Wir wurden damals Oberligameister und haben da mit Rot-Weiß Essen, mit VfB Oldenburg und dem FC St. Pauli die Aufstiegsrunde bestritten. Da hatte ich erstmalig diesen Kontakt wirklich zum absoluten Spitzenamateurfußball. Und habe natürlich auch da Lunte gerochen. Und dann ging Klaus Hilpert, der damalige Trainer, als Manager zum VfL Bochum. Und dann stand ich zur Disposition da als Trainer. Oder aber Bernhard Dietz, da hat man sich für Bernhard Dietz entschieden. Und ich bin dann gewechselt zum FC Schüttorf 09. Von dort aus kam nach einem Jahr bereits das Angebot vom VfB Rheine. Die spielten auch in der Amateur-Oberliga, damals höchste Liga, waren aufgestiegen. Und dann habe ich den VfB Rheine übernommen, ja.
War das auch die Zeit, wo Sie den Ernst Middendorp kennengelernt haben?
Ja, Ernst Middendorp habe ich kennengelernt, wo ich Spielertrainer bei der zweiten Mannschaft des ASC Schöppingen war. Und er war Spielertrainer in der gleichen Liga, das war Bezirksliga VfB Altstätte. Wir wohnten beide in Rheine, haben uns dann da intensiver kennengelernt, hatten den Kontakt dann und haben uns auch ausgetauscht über Gegner und so weiter und so fort. Er kam, bevor er zum Training fuhr, häufig einmal in der Woche zu mir, so dass wir uns da austauschen konnten. Dann haben wir gegeneinander gespielt und im Rückspiel in Schöppingen habe ich dann mit meiner Truppe 4-0 gewonnen, habe noch zwei Tore gemacht und dann habe ich ihn 14 Tage nicht mehr gesehen.
Ja, ich glaube, verlieren kann der Herr Middendorp nicht so sehr gerne.
Ist nicht unbedingt seine Stärke.
Nein, aber ist natürlich, ich glaube, Sie sind auch immer noch befreundet.
Ja, das stimmt. Wir telefonieren regelmäßig und ich habe auch die Einladung von Ihnen, dass ich ihn in Südafrika besuche. Und wenn ich dann Zeit habe, werde ich das sicherlich auch tun.
Ja, also Ernst Middendorp ist ja schon unheimlich rumgekommen in der Fußballwelt. Thailand, Südafrika, wie Sie sagen, Tansania. Gab es da vielleicht sogar mal die Möglichkeit, hat er vielleicht mal gefragt, du Wolfgang, hast du mal Lust mit mir irgendwie irgendwo zu arbeiten in Südafrika oder kam es soweit nicht?
Nein, das kam nicht, weil er da auch meine Art und Weise kennt. Das wäre für mich nicht in Frage gekommen. Es gibt da so ein Beispiel, was er auch kennt und was ihn auch vielleicht dazu veranlasst hat, das nicht anzufragen. Zu meiner Zeit in Ihrhofe hatte ich einen togoeischen Nationalspieler, Sheriff Touré. Der war uns von Hannover 96 übermittelt worden, spielte dann bei uns. Und der war, wie gesagt, Nationalspieler. Und eines Tages bekam ich zu Hause in Rheine einen Anruf. Meine Frau war in der Nähe von einem Berater des togoeischen Verbandes, der anfragte, ob ich Interesse hätte, dort Nationaltrainer zu werden. Ich habe mich dann sehr nett unterhalten und habe gesagt, dass wir sicherlich noch mal telefonieren könnten. Meine Frau, die sehr viel Verständnis hat für Fußball, hat mir dann aber gesagt, Wolfgang, das ist doch diesmal wirklich nicht dein Ernst, oder? Und dann wusste ich, dass ich das auch erledigt hatte.
Ja, dann, dass es so eine Frau dann auch sein Veto gibt, dann erkennt man es auch schneller. Ne? Ihr Hofe, sagten Sie gerade, da gab es ja dann auch mal Duelle mit dem BV Kloppenburg. Für uns natürlich hier interessant. Sie haben natürlich auch verfolgt, dass es den BVC jetzt nicht mehr gibt durch die Insolvenz. Welche Erinnerungen haben Sie denn so an den Verein, beziehungsweise auch an die Spiele an der Friseuter Straße? Ist das auch für Sie so ein bisschen schade, dass es so einen Verein nicht mehr gibt?
Ja, das ist sicherlich schade. Also ich kann mich sehr gut an Spiele erinnern, gerade auch mit Eintracht Nordhorn gegen den BVC. Wir waren ja in der gleichen Liga, sind dann in dem Jahr auch Meister geworden in der Oberliga, sind aufgestiegen in die Regionalliga. Und da sind mir, wie gesagt, die Spiele gegen den BVC sehr wohl in Erinnerung. Aber auch zu IOV-Zeiten haben wir da den Kontakt gehabt. Auch da fällt mir so eine kleine Episode ein. Wir hatten mit IOV gegen Oberneuland gespielt, ein sehr gutes Spiel hingelegt und das Spiel auch gewonnen. Und eine Woche später spielte der BVC gegen Oberneuland. Damals war Werner Biskup Trainer. Und er hatte mich in der Woche angerufen und hatte gesagt, kannst du mir ein paar Infos geben? Das habe ich natürlich gerne getan. Und der BVC hatte dann tatsächlich 4-0 gegen Oberneuland gewonnen an diesem Spieltag. Und eine Woche drauf, wir spielten freitagsabends, kam er mit 4 Flaschen Sekt und sagte, für jedes Tor eine Flasche für dich. Also das war schon interessant. Es hat aber immer Spaß gemacht, in Kloppenburg zu spielen. Die hatten immer eine gute Mannschaft, waren immer gute Spiele, interessante Spiele.
Genau, und Nordhorn, wie Sie sagten, ja auch Regionalliga trainiert, Regionalliga-Mannschaft trainiert und hatten eigentlich überall, beim TuS Lingen, überall Erfolg auch als Trainer. Wo es ein kurzes Intermezzo war, relativ war dann in Reden. Wie kam es dazu? Da waren Sie, glaube ich, ein paar Monate.
Ja, da bin ich nach der Entlassung meines Kollegen, ich glaube im März oder April angefangen. Wir haben dann im letzten Punktspiel gegen Lübeck Gott sei Dank 2-1 zu Hause gewonnen, sodass wir die Möglichkeit hatten, in der Liga zu bleiben, in der Regionalliga zu bleiben, falls Meppen im Grunde nicht absteigen würde aus der dritten Liga. Hat sich dann so entwickelt. Meppen ist nicht abgestiegen, BSV Reden blieb in der Liga. Dann haben wir uns vorbereitet auf die neue Saison. War dann nicht so ganz einfach. Der Start war nicht super gut. Und dann passierte, ich glaube, es war im September, Folgendes. Also meine Tochter wäre bei der Geburt ihres Sohnes beinahe gestorben. Sowohl Kind wie auch Mutter. Und dann habe ich mir 1-2 Tage Gedanken gemacht und habe mir überlegt, Junge, was machst du überhaupt? Du fährst hier durch die Gegend wie verrückt und das ist für dich wichtig und das ist wichtig. Und dann bin ich zu dem Entschluss gekommen, das nicht mehr zu tun, habe Friedrich Schilling angerufen und habe gesagt, Friedrich, ich kann das nicht, ich mache das nicht, ich höre auf. Ja, er war sehr überrascht über diese Entscheidung, aber hat sie logischerweise akzeptiert und ich muss sagen, dass ich zu Friedrich Schilling immer ein gutes Verhältnis hatte, er das direkt akzeptiert hat und auch wir heute noch immer ein gutes Verhältnis haben.
War dann die nächste Station nach Reden schon der SV Holthausen Biene?
Das ist genau richtig. Das war der SV Holthausen Biene.
Genau, da waren Sie ja auch 5 Jahre lang dann in der Landesliga sehr erfolgreich. Den Aufstieg in die Oberliga ja mehrfach nur haarscharf verpasst. Zuletzt ja auch 2023, als es das entscheidende letzte Spiel war gegen den SV Meppen gab. Wie haben Sie Ihre Zeit beim SV Holthausen Biene so in Erinnerung?
Ja, sehr spannende Zeit. Ich habe den Club übernommen. Eigentlich sollte ich erst zur neuen Saison beginnen. Dann wurde es aber dramatisch. Der Club schlitterte Richtung Abstieg, sodass man mich im Ende März, komisch immer im Monat März, aber das scheint wohl, da scheint es wohl zu brennen dann jeweils. Da habe ich dann die Mannschaft übernommen. Wir hatten noch 7 Spiele. Es war wirklich äußerst knapp, die Liga zu erhalten. Das war klares Ziel des Vereins. Und wir haben dann tatsächlich im letzten Spiel gegen den TSV Oldenburg in der Nachspielzeit das Spiel für uns entschieden. In der 90. stand es noch 0-1. Wir mussten unbedingt gewinnen. Irgendwo 91. 1-1, 94. 2-1. Und der Landesliga-Erhalt war also vorhanden. Aber es gab in diesem Verein einiges zu tun. Also dann haben wir, oder habe in erster Linie ich, weil ich diese Erfahrung hatte, haben wir die Strukturen verändert, haben von Saison zu Saison neue Spieler hinzugefügt, alles aber auf vernünftige Art und Weise, haben da sehr gründlich gearbeitet. Und so hat sich das dann entsprechend entwickelt. Ja, und das führte dann letztendlich dazu, dass wir höchst nah am Oberliga-Aufstieg waren. Ich hatte aber in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Monaten verletzte Spieler. Wir haben zum Schluss vor diesem Endspiel, was sich dann ja dazu entwickelt hat, 12 Spieler im Training. Und Meppen, die machten ihr Abschlusstraining am Freitag 11 gegen 11. Also insofern wusste ich, dass es eng werden würde. Leider hat es dann dazu geführt, dass es nicht gereicht hat. Okay, muss man dann akzeptieren.
Ja, das Spiel gegen Meppen 2 vor mehr als 4.000 Zuschauern war das, glaube ich. Das war natürlich ein bitterer Moment wahrscheinlich in Ihrer Trainerlaufbahn. Aber es gab natürlich viel mehr schönere Momente, viel mehr Highlights. Bei den ganzen Spielen oder bei den vielen Spielen, die Sie auch mit Ihren Teams gewonnen haben, sind da bestimmte Höhepunkte, bestimmte Siege besonders in Erinnerung geblieben?
Also sicherlich auch der Sieg gegen den TSV Oldenburg mit dem SV Holthausen-Biede. Dieses 2:1 in allerletzter Minute und damit Ligaerhalt. Was mir direkt einfällt, ist auch ein Sieg mit Concordia Oehofe als Oberligist im Pokal gegen Eintracht Braunschweig. Die da waren damals Spitzenreiter in der Regionalliga. Wir spielten dienstags dieses Pokalspiel, hatten freitags das Derby bei Kickers Emden mit einer roten Karte für Jens Jaschop, dem damaligen Torhüter, dem sehr guten Torhüter, und Bassi Roussilla, die also dann am folgenden Dienstag gefehlt haben im Pokalspiel gegen Braunschweig. Im Tor stand ein Torhüter, der vorher Kreisliga gespielt hatte, wo Bedenken bestanden, aber der hat das Spiel seines Lebens gemacht. Und wir haben letztendlich Braunschweig 2-1 geschlagen, waren dadurch im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Also insofern, das ist auch etwas, was man nie vergisst. Ja, und dann ansonsten hat es immer wieder Spiele gegeben, Derbys gegeben. Auch mit dem TuS Lingen, wo wir ja auch hintereinander direkt zweimal aufgestiegen sind, Durchmarsch gemacht haben, dann in die Oberliga aufgestiegen sind, sind schon ein paar Highlights dabei.
Waren da mehrere DFB-Pokalspiele so im Laufe der Zeit, wo Sie beteiligt waren? Dortmund das Spiel und gab es noch andere?
Nein, DFB-Pokal, das war Dortmund.
Erinnern Sie sich noch, der war da in der Mannschaft drin bei Borussia?
Nein, das habe ich so jetzt nicht mehr parat. Es war auch so, dass das Spiel stattfand vor 12.500 Zuschauern. Ich mit der Mannschaft dieses Spiel gegen Dortmund erreicht hatte. Concordia Oehofe aber dann im März, sage ich jetzt mal, kundgetan hat, dass sie also nicht weiter diesen Weg gehen wollten. Und ich habe dann in Oehofe aufgehört. Mein Co-Trainer hat Oehofe übernommen und dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, da war ich nicht mehr auf der Bank, sondern mein Co-Trainer.
Ja, jetzt machen wir schon mal einen Sprung in dieses Jahr. Im März sind Sie ja dann ein Trainer in Bevern geworden. Wie kam es dazu?
Ja, ich war mit meiner Frau in Ägypten in Urlaub und haben also die Zeit dort genossen, die Sonne genossen, nachdem es hier monatelang geregnet hat, haben wir gesagt, wir müssen mal raus. Und dann eines Abends klingelte mein Handy. Wir waren gerade unterwegs in Downtown und meine Frau kennt das. Wenn das Handy klingelt und ich gehe ans Handy und entferne mich dann, dann hat das irgendwas mit Fußball zu tun. Und das war dann auch so. Da war der Lukas Ortmann am Handy und fragte mich nach kurzem Beginn, ob ich die Möglichkeit hätte, dort zu trainieren. Habe ich gesagt, dass ich eben in Urlaub bin. Wir haben uns dann verständigt, dass wir nochmal telefonieren, intensiver telefonieren. Ja, und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen und wir haben dann im Grunde einen Tag gebraucht, Pro und Contra abgewogen und dann gesagt, okay, ich mach's.
Was hatten Sie denn aus den gemeinsamen Landesliga-Jahren mit Holthausen so einen Eindruck von Bevern im Vorfeld?
Also erstmal war ich überrascht über diesen Anruf, weil ich hatte die letzten Wochen dann nicht mehr verfolgt. Also diese Spiele, die dann verloren wurden, die hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen überraschte mich der Anruf als solcher. Gut, dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt und dann ist es eben zu dieser Entscheidung gekommen. Auch deshalb zu dieser Entscheidung gekommen, weil ich Bevern kannte aus den Spielen mit Biene eben. Sie hatten immer eine gute Mannschaft. Das waren immer gute Spiele, auch immer meistens enge Spiele. Es gab da mal 1-2 Ausnahmen, aber
ansonsten. So ein 7-1, glaube ich mal.
Ja, ja, das war schon ein bisschen heftig. Aber ansonsten wusste ich, dass die Mannschaft intakt ist, dass die Mannschaft gut ist. dass der Verein intakt ist. Wir hatten dann auch uns jeweils unterhalten, wenn wir gegeneinander gespielt haben, dass das Stadion okay war. Also insofern hatte ich da immer positive Ansätze und insofern war das für mich unproblematisch.
Hat Sie denn der positive Eindruck, den Sie vorher hatten, jetzt auch bestätigt, seitdem Sie beim SV Webern sind? Fühlen Sie sich wohl? Ist das Umfeld in Ordnung? Wie fühlen Sie sich?
Ja, das ist so. Ich fühle mich wohl, das Umfeld ist in Ordnung. Natürlich hat man auf dieser Amateurebene immer mal das eine oder andere Problem. Auch beispielsweise im ehrenamtlichen Bereich. Unser Betreuer hat aufgehört zum Ende der Saison. Ein Mann, der ganz, ganz viel gemacht hat, sehr engagiert war. Gut, dieser Posten ist jetzt wieder besetzt worden. Aber wenn so etwas wegbricht, dann macht das schon was. Das muss man, wie gesagt, gut besetzt haben, um vernünftig organisiert zu sein. Und so gibt es in kleinen Vereinen immer wieder das eine oder andere Problem, was du in größeren Vereinen nicht hast. Aber gut, das weiß ich auch im Vorfeld. Und da muss man sehen, dass man Lösungen findet und dann geht's halt weiter.
Ja, die neue Saison steht ja jetzt vor der Tür. Was sind denn die Ziele des SV Bevern in der kommenden Spielzeit?
Ja gut, wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Es war tatsächlich nicht so einfach, die Liga zu erhalten. Wir hatten einen kleinen Kader, wir hatten Verletzte. Aber die Mannschaft hat es gut hinbekommen und das spricht auch eben für die Mannschaft. Guter Teamgeist, gutes Miteinander. Letztlich, wie es darauf ankam, hat jeder sich absolut eingebracht und deswegen dann auch klar die Liga erhalten. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir mit der unteren Region natürlich überhaupt nichts zu tun haben wollen. Also ich würde sagen, wenn wir uns mit dem, was zurzeit als Spieler zur Verfügung steht, würde ich als Ziel ausgeben, im oberen Tabellendrittel spielen zu wollen. Und da muss man gucken, wie sich das innerhalb der Saison entwickelt. Aber das ist so jetzt mein Ziel. Aber die Landesliga ist immer schwierig. Es sind immer Spiele auf ganz enger Ebene und häufig entscheiden Kleinigkeiten. Aber ich habe mal beim TuS Lingen einen Satz kreiert, der auch auf den Aufstiegst-T-Shirts stand. Und der heißt, der Kopf ist der Boss. Und der richtet alles aus. Und wenn man sich danach ausrichtet, dann hat man auch Erfolg. Also das ist der wichtige Faktor. Und wenn man das begreift, dann hat man schon die richtige Ebene.
Ja, Sie haben ja auch schon höher trainiert, Oberliga, Regionalliga, wissen, wie es da läuft. Ist das vielleicht auch mit dem SVB, wenn man mal ein bisschen in die weitere Zukunft blickt, wäre das vielleicht ein Ziel auch, dass man mal die Oberliga nochmal anstrebt?
Das haben wir nicht besprochen. Mein Ziel ist es immer, so hoch wie möglich zu spielen. Aber gut, da müssen wir schauen, was geht. Mich würde es freuen, aber das ist auch eine Sache der Entwicklung und das muss man in aller Ruhe angehen.
Was mich noch interessieren würde, weil Sie auch schon so lange im Geschäft sind, wie hat sich der Fußball im Laufe der 4 Jahrzehnte in Ihren Augen oder was sind die Besonderheiten, die sich verändert haben, was Sie besonders feststellen? Ist es sind es andere Spielergenerationen geworden, die vielleicht auch ein bisschen anders ticken, was man immer wieder hört? Wie empfinden Sie das so im Laufe der Jahre?
Also erstmal ist das Spiel um einige schneller geworden. Der Raum ist enger geworden. Das hat eben auch mit taktischen Maßnahmen zu tun. Heute wird sich anders verhalten wie vor 10 Jahren oder 20 Jahren. Das Spiel ist nicht einfacher, sondern schwieriger geworden. Aber gut, das ist eine normale Entwicklung. Und die haben wir im deutschen Amateurfußball aus meiner Sicht gut hinbekommen. Hinsichtlich der Spieler. Ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, früher war alles besser oder früher wurde mehr abgenickt und wurde mehr befolgt. Sondern im Grunde hat man immer Spieler gehabt oder habe ich immer Spieler gehabt, die entsprechende Persönlichkeiten waren oder vielleicht auch nicht immer so ganz einfach waren. Aber das muss auch gar nicht sein. Mir ist ein Spieler, der eine Persönlichkeit hat, der eine Meinung hat, sehr viel lieber als jemand, der nur abnickt. Damit kannst du keinen Erfolg haben. Wichtig ist mir, dass man sich insgesamt einordnet und dass man sich einfügt in dieses Mannschaftsgefüge. Also die Mannschaft ist immer das Wichtigste. Wenn jemand meint, sich da anders gestalten zu müssen, okay, dann hat er ein Problem mit mir. Denn das Vornehmlichste ist halt die Mannschaft. Bei den Spielern, okay, der eine zieht heute vielleicht den Stutz ein bisschen höher und übers Knie. Aber ich sage mal, wenn die Leistung dadurch besser wird, soll das machen, interessiert mich dann auch nicht. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der da so die alte Schule fährt und sagt, okay, früher war alles besser oder so, ganz im Gegenteil. Früher war garantiert nicht alles besser. Nur man muss offen sein und man muss immer wieder auch Herausforderungen annehmen und suchen und viel sprechen miteinander. Dann kommt es auch zu etwas.
Ja, wenn man sie so erlebt auf dem Platz oder auch jetzt hier im Gespräch, ist ja deutlich zu spüren, dass sie absolut für den Fußball brennen. Ist denn überhaupt ein Ende der Trainerlaufbahn mal in Sicht oder machen sie die 50 Trainerjahre voll? Sind ja nur noch 8?
Ja, es sind nur noch 8, ja. Ja, das weiß ich nicht. Also wenn ich mit einem Negativgefühl zum Training fahren würde, dann würde ich mir sagen, Junge, es wird Zeit. Oder wenn ich, wie Sie gerade schon gesagt haben, man erkennt, dass sie brennen. Wenn ich nicht mehr brennen würde, sondern nur noch glühen, dann würde es auch Zeit. Aber das ist zurzeit noch nicht vorhanden. Ich fühle schon, dass ich brenne und dass es mir Spaß macht. Und aus dem Grunde lasse ich das ganz einfach auf mich zukommen. Ich setze mir da jetzt keine zeitliche Begrenzung, sondern wenn es mir gefällt, ist gut. Mir macht es Riesenspaß, mit jungen Menschen zu arbeiten. Mir macht es auch Riesenspaß, Vereinen etwas mehr Struktur zu geben, wenn es erforderlich ist. Wichtig ist für mich auch immer, dass der Verein eine Perspektive hat, dass er was erreichen will, dass er machen will. Und da bin ich dort der richtige Mann. Ansonsten bin ich am falschen Ort.
Gibt es denn sportlich noch ein Ziel, das Sie gerne erreichen würden? Ein spezifisches oder das gar nicht so festgezurrt, sondern einfach so erfolgreich wie möglich dann auch zu agieren?
So erfolgreich wie möglich zu agieren. Wohlgemerkt wie möglich. Ich bin nicht derjenige, der da irgendwelche Ziele setzt, die nicht erreichbar sind, sondern es muss alles Sinn machen. Und dann bin ich immer mit dabei.
Okay. Ja, damit sind wir schon am Ende des Podcasts. Herr Schütte, vielen Dank, dass Sie uns so viel auch erzählt haben aus Ihrer ja doch sehr intensiven und langen Laufbahn. Wir wünschen natürlich Ihnen und dem SVB waren alles Gute für die kommende Saison.
Sehr schön, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht hier.
Liebe Zuhörer, das war die 29. Folge der Auszeit. Die nächste erscheint dann am letzten Donnerstag im August. Vielen Dank an alle, die dabei waren und bis zum nächsten Mal.
Das war Auszeit, der Podcast der OM Medien Sportredaktion.